Liebe Volleyballfans, der Volleyball Austria Podcast ist zurück und es gibt viel zu besprechen. Dafür gibt es keinen besseren Gesprächspartner als ÖVV-Präsident Gernot Leitner. Im Hallenvolleyball steht der Ligaauftakt vor der Tür, im Beachvolleyball gilt es jetzt die Weichen für den nächsten Olympiazyklus zu stellen. Der ÖVV-Präsident findet zu vielen Themen klare Worte. Willkommen beim Volleyball Austria Podcast. Ich bin Florian Stangl und euer Host. Ja, liebe Volleyball-Fans, eine neue Ausgabe vom Volleyball Austria Podcast, heute mit dem ÖVV-Präsidenten Gernot Leitner himself. Lieber Gernot, danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, danke, Flo, für die Einladung. Sorry, dass ich aus dem Auto spreche, aber ich hoffe, die Hintergrundgeräusche sind nicht zu laut.
Alles gut.
Ich bin Beifahrer, also so schlimm ist.
Genau, das muss man natürlich sicherstellen. Ja, gern. Und wir sprechen jetzt. Du bist, glaube ich, gerade am Weg zur Pressekonferenz, zum Ligaauftakt. Vielleicht ist das auch ein gutes Stichwort jetzt für den Anfang unseres Gesprächs. Am vergangenen Wochenende war ja schon der Supercup. Jetzt geht es in der Liga dann wirklich wieder los. Wie fällt einmal so deine Bilanz zum letzten Jahr aus und wo siehst du die beiden Austrian Volley Leagues, sage ich jetzt einmal, in dieser Saison?
Ja, durchaus eine Fortführung der Entwicklung der letzten Jahre, dass sich die Clubs eigentlich sehr gut entwickeln, dass mehr und mehr Clubs sehr professionell arbeiten und dadurch auch die sportliche Spannung gestiegen ist, sowohl bei den Herren als auch bei den Damen. Also bei den Herren muss man wirklich sagen, dass wir 5, 6, 7 Clubs haben, die sich auch gegenseitig schlagen. Also man muss eigentlich, die Top-Teams müssen auch immer in Vollbesetzung antreten, damit sie nicht von bösen Überraschungen überrascht werden. Und bei den Damen nicht unähnlich. Also auch da haben wir 5, 6 Teams, die auf einem ausgeglichenen Niveau spielen. Natürlich am Ende der Saison setzt sich dann schon noch immer die gewohnte Qualität durch, aber was auf jeden Fall eine super, super Sache ist, dass einfach die Top 4 immer Top-Spiele haben. Also das ist, da weiß man nie, wie es ausgeht. Und ich erinnere an Zeiten zurück, als bis hin zu unseren Zeiten, als wir eine ganze Saison keinen Satz verloren haben, hatte ich ja mit Eichtob, dem Martin manchmal den Spaß gesagt, am Dominieren hast, wenn du eine ganze Saison keinen Satz verlierst. Und das ist halt jetzt durchaus ausgeglichener und an der Spitze ein gutes Niveau. Also es sind wirklich sehr gute Österreicher, aber auch gute internationale Spieler in Österreich und Spielerinnen. Also das ist eine sehr, sehr gute Entwicklung und lässt auf einiges hoffen heuer.
Man kann es jetzt schon erahnen, dass die letztjährigen beiden Champions auch heuer wieder die großen Favoriten sein werden. Die Innsbrucker sind ja auch jetzt schon in der, also die Hypo-Tirol Volleyball-Team, zweite Runde Champions League. Was traust du den Tirolern da international jetzt zu?
Die Tiroler haben sich relativ früh schon gefunden. Ich habe beide Spiele im Stream gesehen gegen Kaposchwar. Gutes Niveau, gute Einkäufe getätigt. Neue Trainer macht einen guten Eindruck. Also Tirol kann sich schon jetzt von einem sehr hohen Niveau gut weiterentwickeln. Eichtob hat sie gefordert im Supercup. Also das war wirklich lang eine sehr ausgeglichene Partie. Und wird definitiv eine spannende Saison. Aber was die anderen Teams zeigen werden, Waldviertel, Ried, Amstetten, auch Sokol, also es wird sicher spannende Liga. Die Grazer, werden wir sehen, Hartberg ist sowieso als Vizemeister immer auf der Liste. Ich weiß nicht, da kenne ich jetzt noch nicht so die Details, wen sie geholt haben, wie fit der Luki Glatz wieder ist, wie stark er zurückkommt. Also da gibt es auch ein paar Überraschungsboxen, die werden wir sehr viel anschauen in den ersten Wochen der Liga.
Und man kann ja, glaube ich, das Fazit ziehen, jetzt nur mal am Ende der letzten Saison, dass Publikumsinteresse bei vielen Spielen doch,
glaube ich, deutlich gestiegen ist und vor allem auch mit Hartberg der Schnitt nach oben geschossen ist, Stichwort Cup-Finale.
Ja, das ist der Lohn für sehr gute Arbeit und die Hartberger arbeiten gut, sie sind gut integriert in den Ort, jeder zieht an einem Strang. Und was halt viele unterschätzen, ist der Wert, wenn viele Österreicher am Feld stehen. Das ist etwas, da identifizieren sich die Fans anders und das ist, also ich war gestern bei Fußball Champions League Red Bull gegen Brest, unabhängig vom Ergebnis, aber es ist ein völliges Drama, wenn kein einziger österreichischer Spieler dort am Spielfeld steht. Kein einziger. Das nach mit so viel Aufwand und das ist ja was, was wir im Volleyball hatten in vergangenen Jahren. Wir erinnern an Clubs, die auch 8, 9, 10 Ausländer unter Vertrag hatten. Und jetzt schaut es schon ein bisschen besser aus. Es kommt sehr guter Nachwuchs nach. Es wird gut gearbeitet in den Clubs im Nachwuchs. Es geht dann gut mit den Nationalteams weiter. Wir haben Erfolge international. Und wenn ein U21-Team Italien, Serbien und Frankreich schlägt, dann kann man keiner in der österreichischen Liga erzählen, dass die Spieler nicht gut genug sind für unsere Liga. Also das ist schon ein Trend, der wichtig ist und der auch das Vertrauen den jungen Spielern gegenüber notwendig macht. Und die setzen sie dann durch. Und das hat man in den letzten Saisonen sehr gut gesehen.
Mhm. Du hast das Stichwort schon jetzt wieder geliefert. Vielleicht für natürlich ein weiteres großes Thema. Es ist ja, wenn wir jetzt einmal die A-Teams, A-Nationalteams ansprechen, sozusagen Halbzeit in der EM-Qualifikation. Und man muss ja sagen, beide sind eigentlich voll im Plan oder überplan, kann man fast sagen, und steuern ja schnurstracks irgendwo auf eine EM-Teilnahme zu, oder?
Ja, schnurstracks ist in dem Geschäft leider nichts, aber man hat schon gesehen, gerade bei den Herren, natürlich die Rückkehr von Paul Buchecker, der den Wert jetzt auch sieht, dass es für ihn persönlich auch gut ist, im Sommer qualitativ zu trainieren mit guten Leuten. Der Michi Czerwinski hat sich super entwickelt, Max Dahler nach wie vor eine Bank, da haben wir doch ein bisschen ein Thema, dass wir im Nachwuchs auf der Zuspielposition einfach jetzt vom Level her noch Zeit brauchen, aber auch da auf einem guten Weg sind. Also das Männernationalteam, das hat man gegen Belgien gesehen. Ich meine, Belgien ist eine absolute Europaklasse-Mannschaft mit allen Spielern der Grundsechs spielen in den Top-Clubs Europas, in den Top-Ligen. Da haben wir eigentlich teilweise sehr gut mitgespielt. Das sind halt dann ein paar Kleinigkeiten, wo man dann halt doch wieder 3-0 verliert, aber man sieht, dass man auf dem Niveau und auch die Belgier konnten keinen einzigen ihrer Stars austauschen, sonst hätte es anders ausgeschaut. Also das ist schon ein Signal, dass die europäischen Teams wissen, gegen Österreich in Vollbesetzung müssen sie auch voll spielen, weil sonst geht das schnell. Bei den Damen ähnlich, da hatten wir natürlich leider, wie schon so oft in den letzten Jahren, immer wieder personelle Probleme, Verletzungen, Pausen und. Das ist etwas, was uns beim Damen-Nationalteam immer wieder zurückwirft. Mädels, die in der Entwicklungskurve gut oder stark nach oben gehen, beenden die Karriere, dann Pech mit einigen schweren Verletzungen von Schlüsselspielerinnen. Also da haben wir leider ein bisschen ein Thema, das uns sehr, sehr viel fordert. Wir haben aber auch den Level der Professionalität sehr erhöht. Es sind jetzt alle Spieler und Spielerinnen versichert. Das heißt, wenn im Nationalteam etwas passiert, haben sie Gehaltsausfallsversicherungen, was schon sehr wichtig ist, weil die Spieler und Spielerinnen einfach unter dem Jahr ihr Geld verdienen. Und da geht es teilweise schon um ganz schöne Summen. Und da haben wir jetzt endlich eine Lösung gefunden, dass wenn was passiert, und das ist ja wichtig für die Sicherheit im Nationalteam, wenn die Spieler und Spielerinnen kommen, dass sie das Gefühl haben, da können sie Vollgas geben und brauchen nicht im Kopf haben, oh, was ist, wenn was passiert.
Mhm. Ja, aber um es auf den Punkt zu bringen, oder beide Teams, in Wahrheit wird es darauf hinauslaufen, die haben nur ein Schlüsselspiel mehr oder weniger, die Damen gegen Nordmazedonien, die Herren gegen Aserbaidschan. Und wenn sie das beide nur mal 3-0 gewinnen, dann muss schon, also das, ist schon nahezu ausgeschlossen dann, dass nur was schief geht, oder? So kann man es, glaube ich, sagen.
Ich bin aber der Meinung, Heidi Ware, wir haben bei der letzten EM-Quali gegen die europäische Top-Nation Bulgarien 3-2 gespielt, oder 2-3, und dann Israel im ersten Spiel geschlagen, im zweiten doch auch unerwartet verloren. Aber in Israel auf einem sehr guten Weg nach oben war sportlich, aber fix ist nichts. Und gerade so Länder wie Aserbaidschan, die mit einem Telefonanruf 5 weitere Russen aktivieren können, das ist halt, hat halt auch immer einen gewissen Überraschungsfaktor. Und dann, wir müssen in Vollbesetzung sein, dann mache ich mir auch keine Sorgen. Aber wie gesagt, das ist noch, das muss man noch nach Hause spielen.
Ja. Aber es schaut jedenfalls einmal sehr, sehr gut aus und man kann jetzt einmal beruhigt sozusagen in die Clubsaison gehen und dann wieder sich vorbereiten fürs nächste Jahr.
Ich nehme deinen Optimismus mit.
Ja, natürlich, ist ja klar, oder? Also ich glaube, in den letzten Jahren hat es nie so gut ausgeschaut für beide Teams gemeinsam, oder? Für EM-Qualifikation.
Wäre wichtig, absolut. Wäre für die Entwicklung wichtig, wäre für die Akzeptanz wichtig und natürlich auch für unseren Status im Fördersystem ist es schon sehr, sehr spielentscheidend, dass man mit der Erwachsenenklasse zur Europameisterschaft fährt.
Mhm. Ich muss da jetzt ein bisschen reingrätschen, auch in deine Rolle sozusagen als CEV-Board-Member. Ist das,
Ex.
Kann das, Ex, Entschuldigung, jetzt bist du ja, okay, aber Ex, ja, aber du hast ja trotzdem die Verbindungen und die Einblicke, aber kann das wirklich ein Zukunftsmodell sein, diese EM-Qualifikationen immer auf 2 Jahre im August, Mitte August irgendwo zu spielen, mitten im Sommer, mitten während noch völlig Beach-Konkurrenz ist, oder muss man sich das doch auch überlegen und einmal zu vielleicht, ich sage jetzt Handballmodell übergehen und auch mitten in die Saisonen irgendwo reingehen?
Ja, das ist leider ein großes Thema und auch Problem, da bin ich völlig bei dir. Das ist über den FIVB-Weltkalender, der reformiert wurde, leider so mitgekommen. Das wird sehr stark von den großen Clubnationen so unterstützt. Das ist grundsätzlich ein Volleyballproblem, wo Volleyball Europa viel zu schwach war gegenüber der FIVB, dass die Top-Teams ja gar nicht EM-Quali spielen müssen. Das sind ja die Top 7, 8, 9 sind eh fix dabei. Und das ist natürlich nicht gut für den Sport. Und im Sommer spielen ist schwierig, von der Vermarktung her, von den Zuschauern her, von der Konkurrenz Beach, ja zum Teil. Aber das ist ein Thema, das sehr, sehr schwer zu lösen sein wird, weil einfach da die italienische Liga, die polnische, die türkische, auch die Deutschen, Franzosen, die sich da einfach querlegen. Die spielen im Winter über Weihnachten ihre Saisonen durch, die wollen die Teams nicht hergeben. Es ist eine dauernde Diskussion. Auch hier wird es wieder neue Anläufe geben. Jetzt mit dem neuen Präsidenten, der hat sich das durchaus auch auf die Fahnen geheftet, das zu reformieren. Ich bin gespannt, ob er es durchbringt. Wäre zu wünschen. Der letzte Präsident hat die Kartoffel nicht angegriffen, das war mir klar. Ja. Meine Hände, mein Vorreiter ist ein bisschen aggressiv.
was kann man da überhaupt erwarten? Ich meine, es war ja jetzt in der Schwebe, Stichwort CV-Präsidentschaft. Jetzt hat sich der Rocco Sikric, der in Österreich kein Unbekannter ist, durchgesetzt. Wie weit kannst du das einschätzen, was der so seine großen, hat der große Projekte, Visionen vor sich? Man ist ja doch eine völlig andere Generation als der Vorgänger.
So Wahlen sind immer auch wie im normalen politischen Leben, basieren die ja aufgrund von Entwicklungen. Und die Leistungen von Boricic, vor allem auf der kommerziellen Ebene im Volleyball Europa, waren ausgezeichnet. Also der hat wirklich die CEV von einem 5 Millionen Euro Budget auf ein 22 Millionen Euro Budget gepusht, hat im Gegenzug zur Vergangenheit, wo 90% des Budgets von der CEV den Clubs und Ländern aus der Nase gezogen wurde, es geschafft, mehr als 50% dieses Budgets über Marketinggelder oder Governmentgelder aufzutreiben, über die Fees von Europameisterschaften, die von den Regierungen bezahlt werden. Also da hat er extrem viel gemacht. Der 100 Millionen Euro Deal mit der Infront ist eine große Geschichte gewesen, den wir einen Monat vor Covid unterschrieben haben und der wirklich Volleyball, Champions League und Europameisterschaften Indoor und Beach auf einen neuen Level in der Produktion gehoben hat. Man hat es eben gesehen, das letzte Superfinal war in 20 Ländern im Free TV in der Primetime live übertragen und das ist halt schon ein Quantensprung. Und daran wird aber auch die neue Führung gemessen. Natürlich gab es in der alten Führung gewisse Oldschool-Elemente, die halt vielen Ländern nicht getaugt haben. Das war halt sehr patriarchisch noch und sehr, der Präsident entscheidet alles und fliegt 365 Tage im Jahr durch die Gegend und macht alles. Und das ist halt ein System gewesen, das auch abgewählt wurde. Der Gegenkandidat aus Italien hatte natürlich Historie und einen Rucksack, wie man so schön sagt, dass er genau aus diesem System kommt, durchaus persönliche Themen hatte, wo es halt gesagt hat, ja, der kann nicht gut genug Englisch oder der ist jetzt ein Mann der alten Schule. Auf der anderen Seite ist er, hat gerade Italien und er ist sehr, sehr gut mit dem italienischen Verband, der Renato Arena, hat Italien, war einer der größten finanziellen Kontributoren für die CEV. Ich meine, die haben jedes Jahr 5 Millionen einzahlt, weil sie halt jedes Jahr EMs gemacht haben, Superfinals, Champions League und, und. Und das wird jetzt nicht einfach. Die Wahlprogrammideen vom Rocco sind sehr gut und auch unterstützenswert. Aber die Politik schaut halt anders aus. Die Sachsituation ist einfach, dass Deutschland, Türkei, Polen, Italien, Holland nicht am Tisch sitzt bei der CEV. Und das und Russland auch nicht aus der aktuellen Situation. Und das ist halt, da, weißt du, wenn ich da von Mazedonien und Albanien und wie soll ich hassen, rede, da sind halt nicht mehr die Muskeln am Tisch. Und das kann gefährlich werden. Also das wird eine spannende Zeit und er wird sicher nach den ersten 100 Tagen gemessen werden, wie jeder Präsident. Aber das Thema ist schon, der Tod jedes Unternehmers ist der Cashflow. Und wenn der Cashflow nicht rennt, dann können die Broschüren und Versprechungen so blumig sein, wie sie wollen. Aber am Ende des Tages zählt die Kohle. Und das wird sehr, sehr spielentscheidend, wie erfolgreich die jetzige Führung ist.
Mhm. Du hast ja schon wesentlich mehr als 100 Tage auf dem Buckel. Also ich glaube, es sind, glaube ich, schon wesentlich mehr als
1000 Tage. Es sind schon 2000 Tage.
Okay, 2000 Tage, aber du bist ja auch so gewissermaßen auf zu neuen Ufern, hast jetzt auch neue Rollen irgendwo international eingenommen, aber was sind für dich da oder deine Hintergründe oder deine Ziele sozusagen in den Positionen?
Ja, ich habe schon auch diese Schule von früher im ÖVV sehr stark verändert. Ich bin medial sicher nicht so sichtbar, schieb lieber Spieler und Trainer und die sportliche Seite vor. Habe den ÖVV, glaube ich, relativ breit aufgestellt inzwischen und es ist halt dann in der Natur der Sache, wenn du dann ein paar Jahre Präsident bist und das grundsätzlich das Feedback gut ist, die wirtschaftliche Entwicklung eigentlich sehr gut ist, dann muss man wirklich sagen, dass sich sehr viel verändert. Wir haben also mehr als verdoppelt das Budget, wir sind so gut wie schuldenfrei, wir haben wirklich eine breite Struktur und können jetzt gut agieren. Dann kriegst du halt mehr Hüte aufgesetzt. Dann bist du halt in der MEFZA plötzlich Vizepräsident und in der CEV im Board und jetzt als Neuestes im Weltverband im Vorstand und im ÖOC im Vorstand. Also man ist dann schon gefordert, mehr Rollen auch über den Volleyballsport hinaus einzunehmen. Und das geht halt nicht alles. Also ich bin jetzt nach wie vor Unternehmer und habe ein bisschen was zum Arbeiten, komme locker auf 100 Tage Volleyball im Jahr. Aber, und das war was, was wir in der letzten Generalversammlung bereits reformiert haben. Wir haben jetzt einen First Vice President gewählt und das auch in den Statuten so festgehalten. Es ist quasi ein Thema, das ich mit dem Michi Horbert sehr gut spiele, nicht nur geografisch, sehr unterstützend in der Außenwirkung bei den Veranstaltungen, aber auch fachlich im Inner Circle, im Vorstand, haben wir da eigentlich eine sehr gute Kommunikation mit allen Leuten. Und das ist halt schon wichtig, dass das so ein großer Verband mit so vielen Agenten und 365 Jahre bei uns, 365 Tage im Jahr, bei uns reißt es ja nie ab. Wir haben Liga, Nationalteam, Beach, wieder Nationalteam, wieder Liga, dazwischen hier und dann noch Snowvolleyball.
Snow.
Also es ist der Verband ist extrem gefordert. Wir suchen auch Leute, also jeder, der das hört. Wir suchen motivierte, gute Personen für Liga-Management, Sportassistenten. Also es sind einige Positionen vakant aktuell, weil wir uns da auch verbreitern wollen und müssen. Und ich glaube, dass wir eine gute Schule haben, wir haben einen guten Generalsekretär und eine gute offene Kommunikation. Also der Volleyballverband hat da sicher im Bereich Good Governance bekommen wir viele Punkte, was sicher Erfolg ist auch der letzten Jahre. Und so hat sich das dann auch bei mir ergeben. Ich hab keine Ambitionen auf ein weiteres Präsidentenamt, sei es jetzt CEV, FIVB oder ÖOC. Also das passt nicht in meinen Lebensplan, aber ich bin schon einer, der unter Königsmachern sein kann und guten Kandidaten oder guten Präsidenten oder Präsidentinnen ein starker Unterstützer sein wird oder sein kann. Selber, muss ich sagen, habe ich immer mein Leben gut genug organisiert, beruflich, privat, dass ich nicht 365 Tage im Jahr durch Europa oder die Welt reisen muss und Hände schütteln muss. Also das ist, aber ich habe schon eine hohe Motivation, im Weltvolleyball auch was einzubringen und da was zu verbessern. Gerade im Beachvolleyball gibt es sehr viele Themen, die bei mir eher auf der Agenda stehen werden. Volleyball World, World Tour, da sind viele, viele akute Probleme, die es zu lösen gibt und da werde ich mich sicher einbringen.
Welche zum Beispiel? Wenn du den Ball so servierst, dann muss ich nachschießen und fragen.
Naja, das sind einfach. Du kennst die Situation, es ist eine amerikanische Marketinggesellschaft eingestiegen, hat gemeinsam mit der FIVB eine neue Firma gegründet, die Volleyball World. Das ist jetzt vor inzwischen 4 Jahren über die Bühne gegangen. Die haben hunderte Millionen Dollar eingeschossen und dann den Volleyball World TV aufgestellt, haben die ganzen Produkte neu positioniert und neu entwickelt und haben halt das Ziel, als Investmentgesellschaft das nach ein paar Jahren wieder abzustoßen. Da sind halt die Manager von außen kommen, aus der Formel 1 und vom Cirque du Soleil und von allen möglichen Artverwandten oder auch manche sagen artfremden Sport- und Eventbereichen, haben halt viele Dinge neu organisiert. Manches oder vieles läuft auch sehr gut. Muss man schon auch sagen, also Volleyball World TV ist ein guter Channel. Sie haben sehr gute Deals gemacht mit der italienischen Liga, mit der College Liga, Champions League, also Weltliga. Das wird schon gut produziert. Im Beachvolleyball sind sie auch sehr stark in neue Märkte hinausgegangen, aber der Turnierkalender, das Turnierformat ist extrem hinterfragenswert. Also so total auf eine ganz kleine Spitze es zu reduzieren, Stichwort Elite 16, ist ein kompletter wirtschaftlicher Schwachsinn. Man verliert gute Veranstaltungsländer, die Rahmenbedingungen für Veranstalter sind nicht sehr vorteilhaft. Der Turnierkalender ist ein Skandal. Also selbst zu unserer Zeit in den 90er Jahren haben wir mit dem Weltverband schon den Turnierkalender so gemacht, dass man zumindest im Radl fliegen konnte, mehr oder weniger. Und jetzt fliegen sie von China nach Brasilien und retour nach Europa und wieder runter nach irgendwo. Also das ist ein völliges Drama. Plus auch dem Thema, dass viele Nationen, die in den Elite 16 spielen, selber keine Turniere organisieren. Das heißt, das sind halt schon Themen, die ein Problem sind. Und wenn die Verbände, und da gibt es 40, 50, 60 Verbände weltweit, die sehr viel Geld in Beachvolleyball investieren, um ihre Spieler auf den Level zu bringen, um die Spieler um die Welt zu schicken, und wenn die das nicht machen, dann gab es keine World Tour oder nicht auf dem Niveau. Und das sind Probleme, da ist die Sportseite und die Veranstaltungs- und Rechteseite sehr auseinandergeklafft. Da gab es natürlich auch eine gewisse Honeymoon-Phase zwischen der Volleyball World und der FIVB. Aber das gehört gelöst und verbessert, weil wir sind alle 4 Jahre bei Olympia der absolute Top-Event. Und dazwischen hast Turniere, da ist jedes österreichische Turnier besser. Mhm. Das sind schon Themen und das sehen wir bei unserem Top-Veranstalter Acts, der Hannes Jagerhofer, warum macht er keine World-Tour-Turniere mehr? Habe ja wieder mal, aber die Rahmenbedingungen sind einfach nicht gut.
Mhm. Man muss ja auch sagen, jetzt scheint ja wieder ein guter Zeitpunkt zu sein, sagt man ja zumindest immer, nach einer Olympiade, oder? Nicht nur vielleicht, um sowas auch anzugehen, aber es ist natürlich auch, und damit sind wir schon beim heimischen Beachvolleyball, auch jetzt irgendwo vielleicht ein Zeitpunkt gekommen, um wieder die Weichen zu stellen. Jetzt ist vor kurzem bekannt geworden, Seidel-Bristad werden sich trennen, werden nicht mehr spielen, gemeinsam. Wie weit wird da jetzt der Verband, hat es ja schon Ankündigungen gegeben, dass dieses Mal der Verband sich da stärker einbringen wird, was die Teams betrifft. Wird das so sein? Was kannst du schon sagen zum jetzigen Zeitpunkt?
Ja, Olympia-Zyklus ist immer der Zeitpunkt der Analyse, des Rückblicks und der Vorausschau. Und wir haben uns für Paris qualifiziert, mit, würde ich durchaus sagen, mit einem blauen Auge. Also das war wahnsinnig knapp. Wir waren ganz knapp dran, eine Zeit das Team bei den Herren hinzubringen und im fitten Zustand, wenn die Ronja nicht so krank gewesen wäre beim Nations Cup, bin ich 100% überzeugt, dass wir auch ein Damenteam dort gehabt hätten. Aber wie gesagt, Heidi Wari, das Momentum bei den Damen war spät. Die Lena hat sich verletzt, ist quasi für diese Olympia-Quali komplett ausgefallen. Und die Klinger Sisters sind eigentlich erst vor 2 Jahren wirklich in diese Qualität und Dimension vorgestoßen, dass sie ernsthaft eine Chance gehabt hätten. Und natürlich rechnen jetzt alle, dass sie sich für die nächsten Spiele qualifizieren und die sind sicher auf einem guten Weg. Aber da war der Zeitpunkt noch, ich würde sagen, ein halbes Jahr, Jahr zu früh. Sonst hätten sie sich sehr souverän qualifiziert. Bei den Männern haben wir eine andere Situation. Da haben wir sehr viele Teams und Spieler, die auf der World Tour aktiv sind. Wir haben einen sehr guten Kern an jungen Spielern zwischen 20 und 24, die bereits viel Erfahrung haben, auf World Tour Level spielen. Und wir haben eine sehr etablierte Mitte mit Waller, Pristouts, durchaus auch noch einige ältere Spieler, die schon in den 30er sind, wieder diese Dressler, wieder Seidel, der Hurley, und das ist halt jetzt auch das Thema, dass man hier versucht, die Erfahrenen mit den Jungen so auszutesten, dass man dann sieht, was sind die besten Kombinationen. Hammerberg-Berger werden wir auf jeden Fall noch zusammenhalten in dieser Saison, weil einfach mit der U22 EM noch ein letzter Nachwuchshöhepunkt ansteht. Die haben sich ja sehr gut entwickelt, aber auch hier wird man einfach schauen, wer wird in Zukunft mit wem eine Rolle spielen können. Wenn man mit dem Alex Horst, da hat man sowohl in Paris gesehen als auch in der Olympia-Qualifikation, der unglaublich, wie man so in so einer langen Karriere so fit bleiben kann, nämlich auch wirklich ohne Verletzungen und gut in Form. Der hat einfach wieder mal gezeigt, dass er in einer absolut eigenen Liga spielt, was das Spielverständnis die damit verbundene Leistung anbelangt. Und so haben wir halt eine ganze Reihe an Spielern, die viel Potenzial mitbringen, auch in der sogenannten zweiten Reihe Teams und Spieler, die wirklich viel Potenzial haben. Und da stoßen wir natürlich als Verband auch an unsere Grenzen. Und wir arbeiten jetzt noch enger mit dem Stützpunkt Klagenfurt zusammen, weil da wird seit vielen Jahren gut gearbeitet. Da haben wir Ressourcen, da haben wir Förderungen, da haben wir einfach einen Standort da mit einer Halle. Weil wir einfach in Wien nicht 16 Männer betreuen können. Es geht sich einfach nicht aus. Und so war der Auftrag an die Chefcoaches, wirklich zu analysieren, wer bringt die physische, psychische und spielerische Robustheit mit, um in die Top 10 nochmal vorzudringen. Wir geben so viel Geld aus, für uns ist der laut 20 bis 30 Weltrangliste einfach nicht zufriedenstellend. Das haben wir auch so hart gesagt. Es ist nicht dort, wo wir stehen. Und natürlich waren die Verletzungen ärgerlich. Der Mo Priestatz hat sich am letzten Tag des Nations Cups den Meniskus eingerissen, sonst wäre das auch kein Thema gewesen. Da musste der Trainer anders zusammenstellen. Also das war, haben wir schon ein Pech auch gehabt. Aber dann kannst du sagen, ja, war er überspült, war zu viel. Es hat immer alles einen Grund. Martin Ermakorer, kürzlich zurückgetreten, im fitten und trainierten Zustand, absolute Weltklasse. Aber der Zustand war halt leider nicht oft der Fall. Er hat halt wirklich jede Saison seine langen Phasen gehabt, wo er nicht gescheit trainieren hat können und dann spielt er auch nicht so gut, dann war er nicht fit und so weiter. Aber wenn er diese Phasen hatte, dann war er einer der wenigen, die die Tools mitbringen, um ganz, ganz vorne mitzuspielen. Der Mo erstmalig verletzt seit langer Zeit, Mo Priestatz, der sicher unser komplettester Spieler ist, Erfahrung, Einsetzbarkeit und ja, auch schaut, der wird sicher stark zurückkommen, habe ich keine Sorge. Und so wird man einfach jetzt auch diese Übergangssaison 2025 angehen. Wir mit den Jungen, Pascario, mit dem Laurenz, mit dem Hammerberg, Berger, der Laurenz Grössig, der sich sehr gut entwickelt hat, 4, 5 Spieler, die extrem andrucken an den Alten. Also da geht es rund im Training. Adam Oxer-Kindl, der vom Talent her nach wie vor unser Jahrhunderttalent ist, der halt in der Fitness zeigen muss, dass er wieder ganz nach vorne will, aber der hat natürlich die Tools. Also da gibt es eine ganze Reihe an Jungen, die jetzt noch viele Jahre Karriere vor sich haben, die sie jetzt beweisen werden. Da bin ich mir ganz sicher. Man hat dann in teilweise Ergebnissen schon gesehen, dass die das drauf haben. Bei den Mädels...
Aber Entschuldigung, dass ich nur nachfrage, aber kann das dann jetzt tatsächlich auch ein Modell sein, dass man sagt, okay, jetzt spielen das Turnier, spielen die 8 Burschen, teilen sie auf 4 Teams und das nächste Turnier sind wir anders und dann tauschen wir wieder? Oder ich meine, für ein Jahr also so, wäre das ja eine Möglichkeit oder ist das zu extrem gedacht?
Das ist zu extrem gedacht. Du brauchst, da spielen ja viele Parameter hinein. Da geht es um die Vermarktung der Teams, da geht es um die um das Training. Also wir werden definitiv in Phasen denken, dass du einfach sagst, die Tour geht ja 12 Monate, dass man jetzt wirklich einmal das mehrere Monate sich anschaut in verschiedenen Konstellationen. Wir haben ein paar Spieler, die sind noch rekonvaleszent. Also gerade Priestatz, Waller, Seidel sind beide ja verletzt oder alle drei verletzt gewesen und erst im Comeback, da wird man schauen, wie sie das wann zusammenspielt. Also das wird sicher jetzt das ganze Jahr 25 brauchen, dass man dann sieht, ob sich neue Konstellationen auch so beweisen, die am Papier vielleicht super ausschauen, aber in der Praxis funktionieren oder nicht funktionieren. Das wird wichtig. Aber Spielermaterial haben wir bei den Männern auf jeden Fall.
Und du wolltest jetzt, glaube ich, noch zu den Frauen was sagen. Da muss man ja auch, glaube ich, mitnehmen. Du hast jetzt von Blesjutschnik, Schützenhöfer und den Klingers gesprochen, aber ein immer größerer Faktor wird vermeintlich auch das Team oder die zwei Spielerinnen Berger, Lia Berger und Lili Hohenau sein, oder? In der Zukunft.
Ja, wir müssen als Verband da schauen, wo stehen wir heute und wo stehen wir nächste Saison. Die Lilly und die Lia müssen noch Schule machen, Matura. Die Lia ist gerade in Amerika, sich verschiedenste Colleges anzuschauen. Die hat natürlich viele Chancen, in ein Top-College zu kommen. Und da wird man dann schauen, wie weit können die überhaupt in einem Verbandssystem unterm Jahr eingebunden sein, wie wir es jetzt mit dem Stützpunkt haben. Also bei Lilly und Lia dauert sicher noch, ich würde mal sagen, 2 Saisonen, bis man da in der allgemeinen Klasse wirklich den Anschluss findet. Bei den Klingers sehe ich es schon eher so, dass die jetzt eine ganz wichtige Saison haben. Wir mit dem TE einen absoluten Top-Trainer, der sie wirklich pusht und aus meiner Sicht, also alles, was ich so höre und auch in den Meetings mit ihm, bin ich sehr überzeugt von seiner Peilung, wie er mit welcher Konsequenz er an Spieler und Spielerinnen rangeht. Da wollen wir ein bisschen was in den Herrenbereich nicht holen, aber profitieren. Lena und Kathi, die taktisch, spielerisch sicher am weitesten sind. haben jetzt eine Comeback-Saison hinter sich. Ich hoffe, dass sie Gas geben. Ich hoffe, dass sie dranbleiben. Ich hoffe, dass sie diese schwierige Zeit durchtauchen. Sie haben heuer teilweise schon sehr gut gespielt wieder. Aber wir sind natürlich bis zu einem gewissen Maß verpflichtet, beziehungsweise am Gängelband von Polizei und Bundesheer, dass halt da nicht immer alle Spieler und Spielerinnen ewig mitgetragen werden, wenn die Ergebnisse nicht passen. Und das spielt natürlich wirtschaftlich schon sehr stark hinein. Der ÖVV hat eine super Lobby bei den Förderstellen und wir haben viele Spieler und Spielerinnen untergebracht. Aber da ist die Luft natürlich short. Da wird jedes Jahr neu evaluiert und da kommen welche rein und welche raus. Also das hat einen großen Einfluss auf Karrieren. Und das betrifft jetzt gerade Kathi und Lena. Also das ist schon ein Thema, wo man voll unterstützen als Verband. Aber wie gesagt, es ist eine beidseitige Thematik und ich hoffe, dass sie dann nochmal stark zurückkommen. Die Ansätze hätte ich heuer schon gesehen, aber wie gesagt, da müssen sie selber auch nochmal was sagen.
Mhm. Du hast das auch schon gesagt, Trainerteam ist jetzt, wie wird's, gibt es da klare schon Entscheidungen? Wird es da so weitergehen, Damen und Herren, oder sind da irgendwelche oder stehen da Veränderungen an? Kann man das sagen?
Also,
oder?
Stehen sicherlich auch Veränderungen an, aber wir sind jetzt genau natürlich in der Phase in den Verhandlungen intern und extern. Wir müssen uns so oder so breiter aufstellen. Also da gibt es noch keine News, aber wird es bald News geben.
Okay. Ja, und vielleicht noch abschließendes Thema von unserer Themenpalette. Die Win Today Beach Volleyball Tour ist jetzt auch seit kurzem abgeschlossen. Wie fällt da deine Bilanz von der heurigen Saison aus?
Ja, geniale Partnerschaft. Also das passt wirklich super. Das Commitment von Win Today über die Turniere hinaus zu den Spielern und Spielerinnen, zu breiter gefächerten Themen, die sehr stark die Qualität unserer Good Governance betreffen, Fair Play, Inklusion, offene, breit aufgestellte Kommunikation und Veranstaltungen. Die Partnerschaft ist einfach sensationell. Die zweite Partnerschaft im Plural ist mit den Veranstaltern. Ich habe das damals als eine meiner ersten Änderungen eingebracht, 2017, 18, dass wir die Tour wirklich sehr stark als ÖVV organisieren, in einer engen Kooperation mit den Veranstaltern. Und in der Stadt geht es nicht mehr so leicht wie auf der Autobahn. und den Veranstaltern, das ist halt ein Modell, das ich mir halt auch auf der World Tour wünschen würde, dass starke Veranstalter eine starke Rolle spielen in einer großen Organisation. Und das ist bei uns der Fall. Wenn ich mir das einfach anschaue mit den verschiedensten Turnierveranstaltern, beginnend mit Neusiedl, bis hin jetzt zum letzten Turnier in Innsbruck mit Simon Wages, der sensationell ist, jedes Jahr aufstellt und auch da viele weitere Visionen schon plant für die nächsten Jahre. Oder Baden als etablierter Standort, Acts, Jagdhofer sowieso. das ist schon ein Thema, wo sehr viele sehr viel geleistet haben. Das ist einfach also wirklich eine super, super Situation. Die Standorte sind gut. Der Trend an Locations zu gehen, die einfach permanent sind und auch spektakulär, das macht auch Sinn. Die Fernseh-Coverage ist super. Also wir haben ja seit heuer die Semifinale auch live im Fernsehen. Also das sind schon Meilensteine, die wirtschaftlich und medial die Sportart extrem gepusht haben. Und wir haben, wie gesagt, mit Litzelberg, unserem Top-Turnier von der Dimension her, über Baden, über Innsbruck, über Neusiedl, Turniere, die haben absolutes World-Tour-Niveau. Also wenn ich mir Challenger-Turniere anschaue auf der World-Tour, da sind wir mit unserer nationalen Tour drüber.
Ja. Okay. Und man kann man schon irgendwas verraten für im nächsten Jahr? Große internationale Events? Ist da schon irgendwas fixiert jetzt für Österreich oder ist das noch geheim sozusagen?
Ja, geheim nicht. Aber viel in der Pipeline. Wir haben ja heuer auch in der FFVB-Wahl. Da wird es im November einen neuen Präsidenten geben. Wieder einen Brasilianer. Der Generalsekretär wird zum Präsidenten. Neues Board, also da gibt es auch viel Veränderung. In der CEV gibt es viel Veränderung. Also von den internationalen Turnieren muss man jetzt einmal das Ende des Jahres abwarten. Aber auch da hat Österreich immer den Hut im Ring mit verschiedensten Veranstaltungen und da wird es auch sehr bald durchaus spektakuläre News geben für die Volleyballszene.
Das ist natürlich sehr verheißungsvoll. Wir sind gespannt. Ja, und ganz zum Abschluss, jetzt nun vielleicht nur mal zurück, um den Kreis zu schließen zum ÖVV selbst. Was steht jetzt da für dich oder was sind jetzt da für dich die dringendsten Anliegen oder Agenten in den kommenden Monaten, wenn man es jetzt so sagen will?
Ja, die wichtige Phase ist immer in den zwischen den Olympiazyklen, dass man dann die Förderungen wieder fixiert und die Struktur soweit ausbaut. Wir haben mit Steinbrunn einen sensationellen Stützpunkt, wir haben mit den Spezialprojekten Beachvolleyball sehr gute Rahmenbedingungen, also wir haben eine ganze Reihe an Top-Themen. Wir haben das leidige Thema Infrastruktur, das nach wie vor für mich ein politischer Skandal ist. Wir sind auf Platz Nummer 22 in der Sportinfrastrukturstatistik Europas, was völlig inakzeptabel ist und eigentlich so ein bisschen der statistische Beweis ist für den totalen Failure im österreichischen Sportinfrastrukturmanagement. Wir bauen Ballsporthallen mit internationalem Anspruch, mit 10 Meter Höhe und solche Dinge werden bei uns umgesetzt. Ich hoffe, dass wir mit dem Beispiel Ried zeigen konnten, wie man mit geringen Mitteln sehr gute Sportinfrastrukturen schaffen kann und nicht überall die eierlegenden Wolf-Milchsäue baut, die dann für Kartsport dort funktionieren. Und das finde ich einfach ein Wahnsinn. Und da müssen alle Stellen sich einmal am Krawattel nehmen und ein bisschen mehr nachdenken und überlegen, was macht Sinn. Aber da ist Österreich ganz, ganz schwach aufgestellt. Da sind wir als Verbände oder auch als Union der Verbände mit Handball, Volleyball, Basketball, Turnen und so weiter, Judo, auch gefordert, hier mehr einzufordern. Das steht jetzt an, auch das ÖOC ist hier gefordert, seine Spitzensportrolle entsprechend auszufüllen. Und das sind halt alles Themen, die schon sehr tagesfüllend sind. Und wir sind eines der reichsten Länder der Welt und jedes unserer Nachbarländer hat eine bessere Sportinfrastruktur. Da geht es nicht immer nur um das physisch Gebaute, da geht es auch um die Art des Managements und der Zugänglichkeit. Wenn ich mir da teilweise die Olympiazentren anschaue oder unsere Schulsporthallen, das ist ja, da stehen Infrastrukturen rum, in die du quasi schwer reinkommst. Und das sind halt so Themen, die uns betreffen. Und ÖVV selbst, ja, wir suchen Leute, die im Vorstand, im Management, als Präsidenten und Präsidentinnen aktiv sind, ein bisschen Zeit investieren als Ehrenamt. Das ist eine coole Sportart, wir sind ein cooler Verband. Also ist schon ein Aufruf auch einzusteigen in die Landesverbände, wo sehr viel passiert, aber auch in den ÖVV da dabei zu sein und mitzuarbeiten.
Wunderbar, Gernot. Das nehmen wir als Schlusswort und natürlich alles Gute auf dem Weg. Alles Gute, dass die Zahn und die letzten Meter
Ja,
unfallfrei zur Pressekonferenz schaffst.
schön Brunnen.
Da kann immer viel schief gehen. Ja, also danke, dass du dir Zeit genommen hast und wir wünschen alles Gute.
Super, bis bald. Danke dir. Servus.
Das war eine weitere Folge des Volleyball Austria Podcast mit ÖVV-Präsident Gernot Leitner. Vielen Dank für euer Interesse und schaltet auch bei der nächsten Ausgabe wieder ein.